Liebe Gemeinde, lieber derjenige, der du heute Morgen hier im Gottesdienst sitzt, ich weiß nicht, ob du dich vielleicht so erlebst wie ich. Da, wo ich auftauche, ziehe ich ganz bestimmte Menschen an. Dadurch, durch das, was ich bin, kommen Leute zu mir. Ich bin Pastor und ich merke, ich bin das mit Leib und Seele und mit meinem Wesen. Das heißt, da, wo ich auftauche, da, wo ich bin und Leute rauskriegen, der Herwig, das ist ja ein Pastor, da ziehe ich ganz bestimmte Leute an und die kommen dann zu mir, egal wo ich bin. Ob das im Zug ist, ob das hier in der Gemeinde ist, wo auch immer ich bin. Ich ziehe irgendwelche Leute an, ich ziehe Dinge dadurch zu mir, auch Themen begegnen mir ja dadurch. Aber dann merke ich auf der anderen Seite auch, ich bin nicht nur jemand, der anziehend ist, sondern ich begegne auf der anderen Seite ja auch Leuten, die mich anziehen, Leuten oder Dingen, die mich anziehen. Ja, so ist es, wenn man sich verliebt. Da möchte man immer in der Nähe dieser Person sein und die andere Person fragt sich, warum ist die Person immer in meiner Nähe? Das geht mir voll auf den Keks. Das waren so die Teenager-Erfahrungen. Negative Art. Danke, Naomi, dass das bei uns anders war. Also, wir halten ganz zum Anfang der Predigt mal fest, dass wir ein Geständnis machen müssen und dass wir eigentlich Magneten sind. Ja, ich bin ein Magnet, du bist ein Magnet, wir alle sind irgendwie Magneten. Das heißt, wir ziehen etwas an, aber wir werden auch von irgendetwas angezogen. Ist doch so, oder? Also wir ziehen durch das, wer wir sind und was wir sind, irgendetwas an und wir werden von Dingen, die uns gut erscheinen, die uns attraktiv erscheinen, gleichermaßen angezogen. Also ich ziehe etwas an. Ich ziehe Freunde zu mir, Menschen, ich gehe auf sie zu, ich ziehe sie zu mir, ich umarme sie vielleicht. Ich ziehe vielleicht auch Gegenstände zu mir. Durch meinen Job kriege ich Geld und ich ziehe das Geld zu mir durch das, was ich tue und es erscheint auf meinem Konto. Ja, ich ziehe dann auch irgendwie mit dem, was ich tue und wer ich bin, auch Geld an, auf mein Konto. Aber ich merke, dass das nicht das Einzige ist, was passiert, sondern ich ziehe eben auch jemand anderen oder andere Dinge an. Und es gibt Gegenstände, die ich anziehe und Personen. Ich möchte Personen für mich gewinnen und genauso geht es anderen Leuten ja auch. Sie möchten mich für sich gewinnen, für ihre Zwecke vielleicht, für ihr Wohlbefinden. Und vielleicht sieht es beim Geld auch ähnlich aus, denn so sehr ich das Geld anziehe, zieht es mich ja wiederum auch an. Es sagt mir, Fabian, benutz mich, verschwende mich, gib mich aus, du hast mich. Und vielleicht sagt mir das Geld sogar manchmal, auch wenn es um Sorgen geht, ja, dreh dich am besten noch um mich. Aber wir merken also, wir als Menschen stehen irgendwie in ganz vielfältigen Beziehungssystemen, in Beziehung zu Menschen und zu Dingen. Und diese Dinge und diese Menschen, die haben irgendeine Kraft. Diese Dinge und diese Menschen, die haben auch irgendeine Macht, die üben irgendwie eine Macht aus. Und wir stehen da mittendrin und wir haben immer wieder neu die Möglichkeit zu entscheiden, von wem lasse ich mich eigentlich anziehen und wen ziehe ich eigentlich an. Und so ähnlich sitzen vielleicht auch die Jünger um den Abendmahlstisch mit Jesus Christus. Wir haben das Bild gesehen. Die Jünger sitzen um den Tisch, sie essen miteinander. Sie haben das Essen gemeinsam vorbereitet. Jesus hat vorher, wenn ihr die Verse vorher lest, schon irgendwie auch alles vorbereitet, dass alles bereitet ist für dieses Mahl. Es scheint irgendwie brutal wichtig zu sein. Aber sie wissen gar nicht genau, was da eigentlich passieren soll an diesem Tisch. Jesus ist dabei, er hat was vorbereitet. Und irgendwann unterbricht er ihr fröhliches Beisammensein und ihr Essen und wird auf einmal ernst und spricht die Worte, die uns als Christen, die so regelmäßig in den Gottesdienst gehen, doch sehr geläufig sind. Brot, Leib, Gedächtnis, Kelch, Bund, Vergießen. Die Jünger sitzen also um den Tisch mit ihrem Meister, mit ihrem Rabbi. Sie schauen zu ihm, sie schauen auf ihn. Er hat sie zu sich gezogen und sie haben sich ziehen lassen. An diesem Jesus entscheidet sich ihr Leben. Sie sind mit diesem Jesus unterwegs gewesen und haben alles für diesen Jesus aufgegeben. Und die Jünger denken, ja, wir lassen uns ja alle von dem Gleichen ziehen. Wir alle ziehen ja irgendwie auch am selben Strang. Deswegen sitzen wir hier als Jünger. Wir alle ziehen an Jesus und er zieht uns, weil er gesagt hat, komm, folgt mir nach. Wir alle haben unser Leben mit ihm verbracht, haben Beruf und Familie hinter uns gelassen, um mit ihm unterwegs zu sein. Wir ziehen doch am gleichen Strang. Und dann, das hat Dieter Barreis auch schon schön gesagt, dann kommt die totale Desillusionierung. Ja, es sitzt hier einer mit an meinem Tisch, der mich verraten wird. Bam. Es sitzt hier einer mit an meinem Tisch, der mich verraten wird. Die Neues Leben Übersetzung sagt da, er sitzt unter uns wie ein Freund. Eigentlich steht da, die Elberfelder übersetzt das, ist ein wortgetreuer, da steht, aber siehe, die Hand des mich Überliefernden ist mit mir auf dem Tisch. Die Hand des mich Überliefernden ist mit mir auf dem Tisch. Und wenn ihr euch das Bild mal angeschaut habt, das ist ganz spannend, was die Hände da alle machen. Also Gestik und Mimik, vor allem durch Hände. Die Hände sind sehr aktiv. Und jetzt sagt Jesus, ja, die Hand des mich Überliefernden ist mit mir auf dem Tisch. Dieser mich Überliefernde ist einer von uns. Einer unserer Gemeinschaft. Er sitzt hier wie ein Freund. Die Hände sind mit auf dem Tisch. Und dann beginnen die Jünger zu tuscheln und zu tratschen und zu reden und vielleicht sogar zu lästern. Ah, wer wird das wohl sein? Der mag das sein. Und sie beginnen einen Streit darüber, wer eigentlich der Größte ist. Und Jesus sitzt da und denkt, na, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Mein letztes Mal mit den Jüngern. Und trotzdem sagt er, musste es ja so geschehen. Denn Jesus weiß, warum er dieses Mal einsetzt. Er weiß, dass Menschen Menschen sind. Er ist ja auch einer. Er weiß, dass Menschen egoistisch sind, Dinge an sich ziehen und sich von Dingen ziehen lassen, aus ganz egoistischen Motiven. Andere für sich selbst vereinnahmen und sich auch vereinnahmen lassen von anderen Dingen und Menschen. Geld zum Beispiel. Das sind Dinge, die sie von ihm und dieser Tischgemeinschaft irgendwie wegziehen. Also wir merken, auch bei den Jüngern, da zieht irgendetwas an ihnen, an den Jüngern. Sie sitzen da auch als ja, Magneten, die ziehen und gezogen werden. Und wenn ich mich selbst auch als dieser Jünger bezeichne und heute auch zum Tisch des Herrn komme, zum Abendmahl komme, da merke ich, da zieht etwas an mir, da hat etwas Kraft und Macht über mich. Soll ich kommen? Soll ich nicht kommen? Warum soll ich kommen? Warum soll ich nicht kommen? Was soll das eigentlich? Also, was zieht denn da eigentlich? Es zieht etwas unsere Aufmerksamkeit auf sich, das wir so landläufig christlich Sünde nennen. Also da konkurriert etwas mit Jesus Christus, auch an dem Tisch. Da konkurriert etwas mit Jesus im Angesicht des Abendmahls, im Angesicht der Jünger, im Angesicht von Jesus Christus. Aber was ist das, was da zieht? Was ist das? Das Wesen der Sünde wird, glaube ich, klar, wenn wir die Frage beantworten, wohin diese Sünde eigentlich zieht. Wohin zieht mich dieser Magnet eigentlich? Also was zieht da und wohin zieht das eigentlich? Sünde, wir sagen dazu vielleicht auch Schuld vor Gott. Was fasziniert uns Menschen eigentlich so sehr an dem Begriff? Da wollen viele drüber reden. Da interessieren sich viele für. Wahrscheinlich viele auch, die von außerhalb der Kirche kommen. Viele interessieren sich dafür und sie fragen sich und wir fragen uns, Herr, was mache ich eigentlich falsch in diesem Leben? Was mache ich eigentlich falsch in meinem Leben? Wir wollen gern darüber reden, was wir falsch machen und wir wollen auf diese Frage eine Antwort haben, damit wir wissen, wie richtiges Leben geht. Wie richtiges Leben geht nach Jesus Christus, nach Gottes Willen. Wie es richtig geht und wie wir sicher sein können. Da geht es dann also beim Begriff der Sünde erstmal um eine Lehre des Tuns und des Lassens. Also nennen wir so Ethik. Also wir wüssten gern, was wir tun sollen und was wir zu lassen haben. Eine Ethik, die sich an moralischen Prinzipien orientiert. Ist das Sünde? In Bezug auf die Jünger würde das heißen, klar, die Jünger streiten sich. Sie beginnen einen Streit darüber, wer unter ihnen der Größte sei. Aus der Feststellung Jesu entwickelt sich zunächst also irgendwie ein lästerlich spekulatives Gespräch und im Anschluss eben der Streit über den Rang des Einzelnen. Die Sünde ist also der Streit, die Schuld ist der Streit. Das kennen wir, oder? Wir identifizieren unsere Sünde als der Streit, der unter uns herrscht, und dann nehmen wir uns vor, nicht mehr zu streiten, und dann nehmen wir uns auch in der Gemeinde vor, nicht mehr zu streiten und tun es trotzdem und werden wieder und wieder schuldig. Ich glaube, da kommen wir nicht weiter. Ich glaube, dass die Sünde auch viel tiefer liegt als das, als sie mit dem Streit zu identifizieren. Die Moral kratzt nur an der Oberfläche. Was ist Sünde? Sünde zieht, und zwar zieht Sünde immer in die Isolation des Menschen, die ihn trennt von Gott. Das ist die Sünde. Der Zug in die Isolation, in meine Einsamkeit, in meine Isolation von Gott, von der persönlichen, personalen Beziehung, die ich zu diesem Gott pflege. Wir haben eben die falsche Bindung. Wir binden uns an das, was uns gezogen hat und wozu wir auch willentlich Ja gesagt haben. Es ist unsere Wahl. Also die Sünde schließt eine Gemeinschaft von Gott und mir, also als wir, aus. Es geht also nicht zuerst um ein menschliches Verhalten, sondern um das Verhältnis, was ich nicht habe zu Gott. Also nicht in erster Linie mein Verhalten, sondern zuallererst um das Verhältnis, das ich nicht habe zu Gott, ein Nichtverhältnis. Und zwar zu dem Gott, der ja Leben schenkt und uns hier auf diese Erde stellt und uns dieses Leben zuteilt als Geschenk und sagt, jetzt fangen wir es damit an. Ich liebe dich, geh los. Gott ist der Ursprung des Lebens und der Liebe. Und Sünde zieht uns in die Isolation und sie trennt uns von dem Leben und der Liebe. Und dann entfaltet sich daraus das, was wir sehen, wie sich diese Sünde zeigt in unserer Gemeinschaft, in unseren Beziehungen, in dem Streit, in dem Unfrieden. Und sie zerstört Leben und Liebe, die Gott mir und auch uns als Gemeinschaft zugedacht hat. Das, was Sünde ist, hat seinen Ursprung nicht in Gott, sondern es zieht von irgendwo anders her. Also es geht um den Ursprung. Das, was Sünde ist, hat seinen Ursprung nicht in Gott. Das heißt aber Folgendes. Es kann etwas fromm aussehen und trotzdem Sünde sein. Also es kann etwas fromm aussehen und trotzdem Sünde sein. Es kann prima aussehen erstmal, aber es kann eben doch Leben und Liebe, so wie Gott sie uns und mir zugedacht hat, zerstören. Und auf der anderen Seite, anderes sieht vielleicht gar nicht fromm aus, geistlich aus, ist aber gar keine Sünde, weil es in Liebe zu Gott und in Liebe zum Leben getan wird und diesem Gott dient. Wie sieht das eigentlich bei Judas aus? Denn auch die Hände von Judas sind auf dem Tisch, sind mit an dem Tisch. Er ist Teil dieser Gemeinschaft. Das heißt, auch dieser Judas hat Anteil an Jesus. Seine Hand ist auf dem Tisch, aber die Sünde zieht ihn oder wird ihn in die Isolation ziehen, in die Einsamkeit. Der fromm aussieht, ist es nicht. Der fromm aussieht, ist es nicht. Das ist ja auch so ein Motiv, was sich auch bei Jesus irgendwie durch seine Verkündigung dann durchzieht. Die Sehnsucht, etwas zu finden, was er bei Jesus nicht erfüllt zu kriegen glaubt, zieht ihn in die Isolation. Also Judas hat irgendeine verborgene Sehnsucht, die vielleicht nur für ihn sichtbar ist, und er glaubt, die Erfüllung dieser Sehnsucht finde ich nicht bei Jesus, sondern woanders. Und da zieht mich was. Und daraus wird die Konsequenz, die Tat, das, was er tut. Also, in der Trennung von Gott suche ich doch eigentlich, was ich gerade bei Gott finden würde. Bei der Sünde finde ich, was ich gar nicht gesucht habe. Und das wird mir erst nachher klar. Und ich frage mich vielleicht, da wo ich schuldig geworden bin, hey, Gott, wo bist du? Ich wollte mich ja eigentlich gar nicht so fühlen. Ich möchte wieder zurück. Also in der Trennung von Gott suche ich, was ich gerade bei ihm finden würde. Und bei der Sünde finde ich, was ich eigentlich gar nicht gesucht habe. Das passiert, wenn wir uns verführen lassen. Das ist die Geschichte der Menschheit von Anfang an. Und wir rufen vielleicht laut aus, ey Gott, ich bin betrogen worden. Da hat mich was betrogen. Denn Sünde vermeidet es doch meistens, unsere Schuld vermeidet es doch meistens, ihr Ziel offen zu legen, nämlich, dass ich mich an einem Ort wiederfinde, der von Gott verlassen ist. Was passiert also im Abendmahl? Wenn wir heute kommen, was passiert im Abendmahl? Ich glaube, im Abendmahl kann es passieren, dass Bindungen gelöst werden durch eine neue Art von Bindung. Also was ich in der Sünde fälschlicherweise gesucht habe, finde ich in der Beziehung von Jesus schon erfüllt. Und zwar dann, wenn ich diesem Jesus begegne, dann erkenne ich das. Also da wird es persönlich. Weil es da um meine Sehnsüchte geht, vielleicht um die verborgenen Sehnsüchte, die ich habe in meinem Leben. Und merke, bisher habe ich die eigentlich da gesucht, wo ich gar nicht hin wollte. Aber vielleicht ist Jesus ja jemand, der mit diesen Sehnsüchten viel besser umgehen kann und sie vielleicht nicht so erfüllt, wie ich mir das wünsche. Also dieses Vertrauen muss ich diesem Jesus Christus entgegenbringen, wenn ich mit ihm am Tisch sitze. Also da geht es um meine Sehnsüchte, die wir oft falsch, ja, wie soll ich sagen, an den falschen Bindungen platzieren. Also was sind deine Sehnsüchte, von denen du denkst, dass Jesus sie niemals erfüllen könnte oder erfüllen würde? Was sind die Sehnsüchte, von denen du denkst, dass Jesus sie niemals erfüllen würde? Und vielleicht findest du da gar keine Antwort auf diese Frage. Fällt mir auch ganz schwer. Aber dann frag dich mal, was sind eigentlich die Sachen, wo ich mich schuldig fühle vor Gott? Was sind die Sachen, wo ich mich schuldig fühle vor Gott? Und wie lässt das im Rückbezug auf meine Sehnsucht schließen? Und ich glaube, dann können wir das besser benennen. Das sind also ganz viele Magneten. Und die ziehen. Und ich ziehe. Aber Jesus sagt im Abendmahl, hey, die wichtigste Verbindung ist die zu mir. Und er sagt, und die ist auch immer möglich. Deswegen feiern wir einmal im Monat Abendmahl. Warum eigentlich, ne? Könnte man eigentlich auch jeden Sonntag machen. Also die wichtigste Verbindung ist die zu mir und die ist immer möglich. Das ist mein Bund mit euch, mein Leib, mein Blut für euch. Gebrochen, Vergebung und Freispruch. Das ist Abendmahl. Abendmahl ist eben nicht nur Mahl für Sünder, ja, ist es, total wichtig. Aber es ist das Mahl der Feier von Befreiung, von Befreiten. Von Leuten, die von Jesus erwarten, ich komme mit meinen bisherigen Bindungen, mit meinen bisherigen Sehnsüchten zu dir und ich vertraue sie dir an und glaube und vertraue dir, dass du sie erfüllen, lösen kannst, auf deine Art und Weise. Es ist das Mahl der Feier der Befreiten, eines neuen Bundes, ein Perspektivwechsel in meinem Leben und zwar ein Perspektivwechsel von der Beziehung zu Gott her. Also die gute Nachricht von einer Beziehung zu Gott durch den Tod von Jesus, das ist ja das, was wir verkündigen, auch im Abendmahl verkündigen, handelt nicht zuallererst von dem Zurückdrängen meiner schlechten Taten, sondern von der Aufhebung der Ursache, von der Aufhebung der Ursache. Und das ist die Trennung von Gott. Das ist meine Beziehung zu Gott. Und ich merke so oft, da wo ich Sünde, wo ich Schuld habe, wo ich gegenüber jemand anderem schuldig geworden bin, da beschäftige ich mich zuerst mit der Tat, also mit dem Streit. Wir bekämpfen oft die Folgen von dem, was eigentlich viel grundlegender wichtig ist. Wir bekämpfen die Folgen, wir bekämpfen unser eigenes Verhalten. Vielleicht verdammen wir uns selbst sogar für unser eigenes Verhalten, aber die Ursache, also die Beziehung zwischen Gott und mir wird nicht berücksichtigt. Ich merke das. Und ich glaube, wir brauchen keine Besserung unseres Zustandes, unserer eigenen Isolation, wo wir sagen, okay, ich habe jetzt diese Schuld, jetzt greife ich die an und jetzt sage ich, jetzt mache ich Management-Seminar zum Thema Konfliktbewältigung und dann wird das schon. Also wir brauchen keine Besserung unseres Zustandes in unserer Einsamkeit, in unserer Isolation, indem ich allein mein Verhalten irgendwie ändern will, sondern weil dann begebe ich mich immer weiter in die Isolation, in die Einsamkeit, sondern wir brauchen ein Wir mit Gott. Ein Wir mit Gott. Zuallererst. Und das ist, hört sich anstrengend an, weil es, glaube ich, auch schwieriger für uns Menschen ist, sich nicht mit den Folgen zu beschäftigen, sondern mit der Grundlage meines Lebens, mit der Beziehung zu meinem Gott und der Hoffnung, dass daraus etwas anderes, etwas Neues, etwas Heilsames entstehen kann. Das Wir mit Gott. Wie sieht es in meinem Leben aus? Wisst ihr, ich kann also ganz leicht bei mir und bei meiner Schuld stehen bleiben, weil ich allein die Ursachen bekämpfe, aber ich komme nicht zum Kern durch. Und ich glaube, das ist eine Sehnsucht, die ganz viele von uns haben. Zum Kern durchdringen, zu meiner Beziehung zu Jesus. Da fängt ein Perspektivwechsel an, weg von uns selbst hin zu dem Wesen Gottes. Und der hebt die Ursache ein für alle Mal aus den Angeln. Da hat die Sünde ihre Macht verloren, haben wir gesungen. Also, Jesus wird uns immer wieder im Abendmahl helfen, uns von ihm her zu sehen und zu definieren. Immer wieder. Und ich weiß nicht, wie ihr das erlebt, wenn ihr monatlich dann zum Abendmahl kommt. Vielleicht belastet euch das, vielleicht wird euch das zur Last, immer wieder zum Abendmahl zu kommen und zum Kreuz zu schreiten. Aber was hilft uns denn in Bezug auf unsere eigene Sünde, unsere eigene Schuld eigentlich? Eben nicht das verzweifelte Nein zur Sünde, was auch wichtig sein kann. Eben nicht das Nein zu allen Wünschen und verborgenen Sehnsüchten, die ja nach einem erfüllten Leben, nach einem Leben in Fülle schreien, sondern wenn wir herkommen, zuallererst das entschiedene Ja zu dem, der das Leben in Fülle schenken kann und es möglich macht. Nicht, weil wir uns das verdienen, indem wir Brot und Wein essen, sondern weil er schon alles getan hat. Leben in Fülle. Das ist das, was die Jünger sich beim Abendmahl wünschen, ne? Und was ist der Zielpunkt der Fülle? Das Dienen. Jesus benennt es hier, ne? Als Dienen. Das ist der Ort, den er öffnet, wo die Jünger Ruhe finden können. Wo sie Ruhe finden sollen. Nicht im Herrschen, sondern Abendmahl ist das Mahl für diejenigen, die ihre Herrschsucht erkennen, anerkennen und sich Jesus ganz neu hingeben mit ihrem eigenen Leben. Und Jesus expliziert dann weiter und er führt das weiter aus. Das heißt, Abendmahl ist der Dienst Jesu an uns. Was ein Geschenk. Abendmahl ist der Dienst Jesu an uns, nicht in erster Linie unser Dienst für Jesus, also eine Leistung, die wir zu erbringen hätten, damit wir am Abendmahl teilnehmen können. Deswegen ist das Mahl Jesu ein Mahl für alle. Kommt her zu mir alle. Ein Mahl für alle, die von Jesus erwarten, die von Jesus hoffen, die Jesus bitten, um Heilung bitten. Ein Mahl für alle, die von Jesus alles erwarten, die ihm mit Freude entgegengehen und erwarten, dass er ihr Leben heil machen kann. Nochmal, das, was wir in der Sünde zu suchen und zu finden glauben, finden wir nur bei Gott. Vielleicht bist du auf der Suche Und vielleicht lädt Gott dich ein, bei ihm zu finden. Die Erfüllung von Sehnsüchten. Deswegen sind diese Hoffnungen, Sehnsüchte, die wir haben in unserem Leben, die du hast, die jeder von uns hat, total berechtigt. Aber wahrscheinlich haben sie das falsche Gegenüber. Und hier haben sie das richtige Gegenüber am Kreuz, wenn wir Jesus begegnen. Und Jesus möchte mit dir darüber im Gespräch sein. Jesus begleitet dich auf dem Weg, wenn du heute zum Abendmahl gehst. Und er möchte mit dir darüber reden, über deine Wünsche, über deine Träume, über deine Sehnsüchte, über das, wo du denkst, da bist du schuldig geworden. Und er möchte dir das Richtige gegenüber sein an seinem Tisch. Das heißt, Abendmahl ist für jeden, der sein Ja zu Jesus findet. Ja, ich möchte dich erkennen, wie du bist. Ja, ich vertraue dir. Ja, ich lasse mich auf dich ein. Ja, ich möchte mir auch von dir dienen lassen. Ja, ich komme zu dir in dem Wissen, dass das Konsequenzen für mich und mein Leben haben kann, wenn ich dir begegne. Also wenn ich glaube und Jesus vertraue, dann bin ich eingeladen. Also wenn ich mich von ihm ziehen lassen will, dann bin ich eingeladen. Und ich bete, wenn ich dann heute ganz zum Schluss hier stehen darf, Jesus sei mein Magnet, die Bindung, die ich in meiner Anfechtung als Mensch auch suche. Sei dann stark, wenn ich schwach bin. Sei mir gnädig und begegne mir. Amen. Okay. Habt ihr ein Instrumental oder nicht? Okay, ich frage nur. Dann lasst uns einfach einen kurzen Moment der Stille haben, das nochmal sacken lassen, bevor wir gemeinsam an den Tisch kommen.